Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Herrn, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, kennen Sie den goldenen Windbeutel? Nein? Es ist eine nicht gerade erstrebenswerte Auszeichnung für die größten Werbelügen. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch vergibt den goldenen Windbeutel jedes Jahr. In diesem Jahr stehen zur Wahl unter anderem der gesunde Mirabellenfrüchtetee, der nicht den Hauch einer Spur von Mirabellen enthält. Oder das laut Werbung um 30% fettreduzierte Hackfleisch, das in Wirklichkeit einfach nur um 30% mit Wasser gestreckt wurde und obendrauf noch über 30% teurer ist. Das angeblich alkoholfreie Bier, das überhaupt nicht alkoholfrei ist. Im letzten Jahr konnte sich die bekannte Milchschnitte die unrühmliche Auszeichnung des goldenen Windbeutels einheimsen, die angeblich so gesunde, sportlich frische, leichte Zwischenmahlzeit hat nämlich mehr Zucker, Fett und Kalorien als ein fettes Stück Schokosahnetorte. Werbelügen, worauf du dich verlassen kannst, mit Sicherheit darauf, dass du dich auf die Werbung nicht verlassen kannst. Liebe Gemeinde, auch im geistlichen Leben gibt es solche goldenen Windbeutel. Da gibt es solche Verführungen und dreiste Werbelügen. Und für uns ist es überlebenswichtig zu erkennen, worauf wir uns verlassen können und worauf wir uns nicht verlassen können. Der Prophet Jeremia, er war auch so etwas wie eine Verbraucherschutzorganisation, für uns vielleicht eher eine Gemeindeschutzorganisation. Und wenn es damals vor 2600 Jahren schon den goldenen Windbeutel gegeben hätte, er hätte ihn mit Sicherheit den falschen Propheten verliehen. Für ihre dreisten Werbelügen und dafür, dass sie das Volk Gottes in die Irre führen. Erstens, worauf du dich nicht verlassen kannst. Hören wir noch einmal ein paar Verse aus dem Predigttext aus Jeremia 23, den wir vorhin schon gehört haben. So spricht der Herr Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen, sie betrügen euch, denn sie verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Wir bekommen hier glasklar und schonungslos die Gefahr von falschen Propheten vor Augen gemalt. Und das Erschütternde, es scheint, das ist geradezu für unsere Zeit geschrieben. Das ist hier keine uralte Geschichte, sondern das ist aktueller denn je. Denn es gibt sie doch auch heute zuhauf, die falschen Propheten, die mit ihren falschen Versprechungen die Gemeinde Jesu in die Irre führen wollen. Doch wie gut! Hier können wir einige Kennzeichen erkennen, die uns helfen können, die Geister zu unterscheiden. Falsche Propheten schöpfen aus den falschen Quellen. Es heißt hier, sie reden nicht aus dem Mund des Herrn, so sagt Jeremia, sondern aus ihrem Herzen. Was bedeutet das heute? Nun, es ist eine Verkündigung, die eben nicht auf der Grundlage des Wortes Gottes, der Heiligen Schrift geschieht, sondern die einen anderen Maßstab zugrunde legt und damit den Maßstab der Bibel zugrunde richtet. Das menschliche Herz wird auf einmal zum Maßstab. Unsere Gefühle, unsere Empfindungen, unsere menschlichen Vorstellungen. Unser Herz, Haben wir denn vergessen, dass die Bibel es uns sagt, auch im Propheten Jeremia, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding? Kann man sich darauf verlassen? Da fragt eine Frau ihre Freundin, du sag mal, was soll ich machen? Meine Ehe läuft nicht mehr so und ich liebe auf einmal einen anderen. Und bei dem finde ich endlich, was ich jahrelang vermisst habe. Die Freundin sagt, folge deinem Herzen, dann findest du deine große Liebe. Folge deinem Herzen, das sagen sogar Eheberater und Psychotherapeuten, aber das allein ist falsch. Es ist dann falsch, wenn unser Herz nicht an den Willen Gottes gebunden ist, an das Wort Gottes. Denn unser Herz ist schwankend, Gefühle kommen und gehen. Das kann doch nicht der Maßstab sein. Aber nach dem Wort Gottes wird heute nicht mehr gefragt. Oder nur noch selten. Leider gilt das sogar für die Kirche. Da schöpft man auch aus den falschen Quellen, nämlich denen des Zeitgeistes und das, was die Bibel eindeutig als Sünde erklärt. Das wird heute mir nichts, dir nichts, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach umgedeutet und gut geheißen. Nur ein Beispiel zu nennen, praktizierte Homosexualität. In den meisten Landeskirchen wird es so sein, dass demnächst homosexuelle Pastoren und Pastorinnen mit ihrem Lebenspartner bzw. ihrer Partnerin zusammen ins Pfarrhaus einziehen dürfen. Sicher, ich weiß, es ist ein schwieriges Thema mit dem der Homosexualität. Und eins ist auch ganz klar, Gott liebt homosexuelle Menschen genauso wie er jeden Menschen liebt. Und es ist eine wichtige Aufgabe, solche Menschen seelsorgerlich zu begleiten. Aber dennoch dürfen wir nicht einfach Sünde namenlos machen. Sünde muss Sünde genannt werden, sonst sind wir auch falsche Propheten. Zinzendorf fragt zu Recht, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nichts um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Falsche Propheten schöpfen aus den falschen Quellen. Aus welchen Quellen schöpfen wir? Schöpfen wir vom Munde des Herrn? Schöpfen wir aus dem Wort Gottes? Lesen wir darin? Ist es unsere Grundlage, unsere Quelle? Falsche Propheten verkünden ein falsches Gottesbild. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Hier wird ein Gottesbild vermittelt, das lautet so, alles wird gut. Der liebe Gott wird schon beide Augen zudrücken. Und so schlimm sind wir doch nicht. Liebe Gemeinde, das ist eine Irrlehre. Nein, so richtig es ist, dass Gott ein gnädiger und ein barmherziger Gott ist, so gefährlich, unverfroren, ja geradezu frech ist es, die Gnade Gottes einfach so zu vereinnahmen und quasi in die Hosentasche zu stecken und zur Selbstverständlichkeit zu erklären, wir kommen alle in den Himmel, heißt es in einem alten Schlager. Wo steht das denn? In meiner Bibel habe ich das noch nicht gefunden. Dietrich Bonhoeffer, den man ja so gerne zitiert, weil man sich mit ihm so gerne von guten Mächten wunderbar geborgen fühlt. Derselbe Bonhoeffer, er hat aber auch eindringlich gewarnt, dass Gottes Gnade keine billige Gnade ist. Er schreibt in seinem Buch Nachfolge, sehr lesenswert, billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Das ist nicht Gottes Gnade. Gottes Gnade hat ihren Preis, sie hat ihn das Teuerste gekostet. Sein Sohn Jesus Christus ist für diese Gnade gestorben. Warum? Weil zu Gott eben auch das Gericht über die Sünde gehört. Genauso wie die Gnade. Und deshalb, liebe Gemeinde, gehört zur Gnade Gottes. Und dass wir diese Gnade nicht vergeblich empfangen. Dazu gehört die Umkehr. Dazu gehört die Buße. Wir können doch nicht laufen von Gott irgendwelche Wohltaten einsammeln oder einfordern. Aber nach seinem Willen für unser Leben fragen wir nicht. Wir können uns doch nicht immer beschweren, wenn es nicht so läuft im Leben, wie wir es uns wünschen, und wenn die Schwierigkeiten und Probleme kommen und dann sagen wir, Gott, was soll das jetzt? Aber nach seinem Willen für unser Leben, nach seinen Geboten, da scheren wir uns einen Dreck. Das geht doch nicht so. Falsche Propheten verkünden ein falsches Gottesbild. Gott sagt durch Jeremia: Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte gepredigt, meinem Volk, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Darum geht es also, um Bekehrung. Oder man könnte das hebräische Wort anders übersetzen: Es geht um Umkehr. Umkehr ist möglich und alleine das ist schon eine Gnade, eine große Gnade, dass Gott uns Umkehr anbietet. Umkehr ist möglich, aber Umkehr ist nicht nur möglich, sondern auch nötig. Für jeden, auch für mich selber. Jeden Tag neu, immer wieder gibt es Dinge, Gedanken, Worte, Taten, wo es gilt, umzukehren. Vergebung empfangen, neu anfangen. Ich befürchte, wenn wir als Gemeinde auf diesen Ernst der Verkündigung verzichten, nur weil wir Angst haben, dass wir damit Leute verschrecken könnten, dann sind wir schon dicht dran an den falschen Propheten. Dann sind wir wie diese Werbefritzen, die eben nicht die ganze Wahrheit sagen, nur um ihren Kram irgendwie loszuwerden. Dann sind wir goldene Windbeutel. Sicher, so eine Art der Verkündigung, die auch vom Gericht spricht, von Umkehr und nicht immer nur vom lieben Gott, die macht nicht Spaß. Ich habe mir den Predigttext heute Morgen nicht ausgesucht. Er war mir vorgegeben, er war mir aufgetragen. Aber es ist unser Auftrag, die ganze Wahrheit Gottes zu verkünden. Liebe Gemeinde, das war jetzt einiges über die falschen Propheten, über das, worauf wir uns nicht verlassen können. Menschen, auf die wir uns nicht verlassen können, Botschaften, auf die wir uns nicht verlassen können, weil sie Gott und sein Wort verlassen haben. Doch nun etwas Hoffnungsvolles. Zweitens, es gibt keinen gottverlassenen Ort. Auch wenn Menschen Gott verlassen haben, Gott hat sie nicht verlassen. Diese Erde hier ist kein gottverlassener Ort. Es gibt hier keine gottverlassene Gegend. Wir sind ja so schnell dabei. Sie kennen die Redewendung. Wenn irgendwie so eine Gegend ganz einsam ist oder ein Ort total heruntergekommen, dann sagt man, boah, das ist ja hier eine gottverlassene Gegend. Ich finde es spannend, wie Gott durch Jeremia etwas Bemerkenswertes hier sagt. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Der Himmel und Erde erfüllt. Es gibt keinen gottverlassenen Ort. Gott stellt sich uns hier vor als Gott, der nahe ist und fern zugleich. Den nahen Gott, den kennen wir, den wünschen wir uns. Und so ist Gott ja auch wirklich. Er ist uns ja nahe. Er ist uns nahe, er gibt uns Kraft im Alltag. Er tröstet uns in den Zeiten der Trauer und des Schmerzes. Er hilft uns auf. Er ist uns näher als uns, der engste Freund nahe sein kann. Ja, Augustinus geht noch weiter und er hat recht, wenn er sagt, Gott ist uns näher, als wir uns selber nahe sein können. Doch das andere ist überraschend. Gott ist auch fern. Ist uns das bewusst? Ich glaube, manch einer hier heute Morgen könnte das bestätigen als Erfahrung aus seinem Leben. Es gibt Zeiten im Leben, da erscheint Gott uns fern. Und es gibt Zeiten, wo wir Gott fern sind, wo wir ihn eben nicht verstehen, wo er uns fremd ist. Aber auch in der Ferne ist Gott da. Das ist die Botschaft hier heute Morgen. Auch in der Ferne ist Gott da. Es gibt keine gottverlassene Gegend. Und darin liegt für mich ein großer Trost. Denn es zeigt mir, auch Menschen, die Gott verlassen haben, so wie hier in dieser Verkündigung des Jeremia das Volk Israel oder wie diese Lügenpropheten sogar, die Jeremia so scharf angreift. Auch Menschen, die Gott verlassen haben, können ihm nicht davonlaufen. Sie können sich nicht vor ihm verstecken, vor ihm verbergen. Gott geht ihnen nach. Selbst Menschen, die gottlos sein wollen, lässt Gott nicht los. Darin liegt eine Hoffnung. Wenn Gott überall ist, dann gibt es doch auch überall die Chance zur Umkehr, solange noch Gnadenzeit ist. Denn es gibt auch ein zu spät. Gott zwingt niemanden. Aber er lädt ein, er begleitet, er geht nach, er liebt. Der Beter von Psalm 139 hat das erkannt. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich halten und deine Rechte mich führen. Selbst wo unsere menschlichen Worte einen anderen nicht mehr erreichen können. Und es gibt solche Orte, sei es in großer Demenz, sei es auf dem Sterbebett. Selbst da ist Gott noch da. Es gibt keinen gottverlassenen Ort. Warum also wollen wir überhaupt von Gott weglaufen? Kehren wir doch um in seine liebenden, weit ausgebreiteten Vaterhände. Und drittens, worauf du dich verlassen kannst, Gottes Wort. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Das Wort Gottes. Übrigens ist mit dem Wort Gottes nicht nur die Bibel gemeint. Im Johannesevangelium wird Jesus Christus selber als das Wort Gottes bezeichnet. Das Wort Gottes. Es ist hell und leuchtend wie ein Feuer und kraftvoll wie ein Hammer. Mit diesem Bildwort kommen beide Seiten des Wortes Gottes wunderbar zur Geltung. Zum einen, das Wort Gottes zerstört. Ja, das tut es. So wie Feuer verbrennt und verzehrt, so will das Wort Gottes unsere selbstgemachten Götzen verbrennen, unseren Stolz, unseren Egoismus, unsere Selbstgerechtigkeit, auf die wir uns zu Unrecht verlassen. Und so wie der Hammer Felsen zerschmettert, so zerschmettert das Wort Gottes den Felsen der Sünde, unsere selbstgemachten Gottesvorstellungen, unser Lebenshaus, wenn es denn auf Sand gebaut ist. Aber das ist doch nicht alles, was Feuer und Hammer zu bieten haben. Das Feuer leuchtet auch in der Nacht. Es gibt Orientierung, es gibt Geborgenheit, es gibt Wärme. Und wenn in dir alles kalt ist, wenn Glaube, Liebe, Hoffnung erloschen sind, wenn du keine Zukunft mehr siehst, kein Licht, kein Leben, dann kann das Wort Gottes dieses Feuer sein oder dieses Feuer in dir neu entfachen. Und wenn es nur als winziger Funke in dein Leben hineinkommt, kann dieser Funke kraftvoll genug sein, das Feuer in dir neu zu entzünden. Ein Funke kaum zu sehen, entfacht doch helle Flammen. Dann ist Jesus, das lebendige Wort Gottes, dir nahe, als dein Freund. Als das Licht. Als der Feuerschein. Und wenn du am Boden bist, erfährst du, das Wort Gottes ist echt Hammer. So würden Jugendliche sagen. In der Jugendsprache, da sagt man das manchmal so, wenn Jugendliche von etwas ganz begeistert sind, ey Mann, ey, das ist ja echt Hammer. Auf das Wort Gottes passt es. Es ist eine Hammerkraft, die aufbaut. Man braucht den Hammer, um etwas zu bauen, ein Haus zu bauen. Und so ist das Wort Gottes der Hammer, mit dem auch das Haus des Glaubens gebaut wird. Und auch das Haus der Gemeinde. Darauf kannst du dich verlassen. Nein, einen goldenen Windbeutel für falsche Werbeversprechen wird das Wort Gottes niemals erhalten. Er verdiente es, den goldenen Hammer für kraftvolle Aufbauarbeit, worauf du dich verlassen kannst. Amen.